Die Friedensbewegung ist wieder auferstanden. So oder so ähnlich war nicht nur das Resümee der Tagesschau zum Europäischen Sozialforum, kurz ESF, und der großen Antikriegsdemonstration mit fast 1 Million Menschen am Samstag. Der Tenor in den Medien war einheitlich. Friedlich haben sie demonstriert, Berlusconi bedankte sich bei den Sicherheitskräften für ihre Arbeit, kein zweites Genua sei entstanden. Dabei hatten die italienischen PolitikerInnen, unterstützt von einem Großteil der Medien, im Vorfeld alles dafür getan, um das Klima anzuheizen und die Gefühle hochzuschaukeln. Von einem Verbot des ESF war die Rede, ein Gewaltszenario war heraufbeschworen worden. Fantasiert wurde darüber, dass 5.000 bis 6.000 gewaltbereite Chaoten kommen würden und dass die Kunstwerke Florenz in Gefahr seien. Der Luftraum über Florenz jedenfalls war gesperrt. Wenig hörte man dagegen von den Kritikpunkten des ESF, dem Kampf gegen Neoliberalismus, gegen soziale Ausgrenzung und Entrechtung, gegen die Politik und die Maßnahmen gegen MigrantInnen und so weiter. Auch innerhalb der vorbereitenden Gruppen gab es im Vorfeld enormen Diskussionsbedarf. Wer setzt welche Themen auf die Tagesordnung? KritikerInnen sprachen von einer Dominanz finanzkräftiger NGOs und einer teilweise staatstragenden Ausrichtung einzelner Organisationen innerhalb der Sozialforen. Wie Sie das ESF bewerten würden, gerade auch im Hinblick auf die gerade angesprochenen Fragen, mit welchen politischen Ergebnissen oder Perspektiven Sie nach Hause kamen, das wollte Radio Z aus Nürnberg von Thomas Seibert von Medico International wissen und auch von Thomas Lekorte von der Berliner Gruppe für eine linke Strömung, kurz Fels, den ihr jetzt gleich hört.
Ich würde denken, dass es völlig unmöglich ist, ein einhelliges Fazit von Florenz zu ziehen. Auf jeden Fall war, denke ich mir, Florenz deswegen auch so ein großer Erfolg, gerade in Italien, weil nach Genua eigentlich viele damit gerechnet hatten, dass es so etwas nicht mehr geben wird. Und dass das übertroffen wurde, war auf jeden Fall ein großer Erfolg verglichen mit Genua. Und ich denke, was auch besser war, war, dass sich gezeigt hat, dass eine Mobilisierung möglich ist, auch anhand eigener Zielsetzungen und nicht in einer Abarbeitung an einem eingemauerten Gegenüber von Feinden, die man dann angehen will.
Also so eher zaghafte Positionen oder auch Positionen, wie sie zum Beispiel in Deutschland eher von Attac vertreten werden, sind doch ein bisschen zurückgetreten hinter Positionen, die sich deutlicher links verorten. Und ich glaube, dass sich im Moment eine Verschiebung ereignet von der Bewegung, deren Hauptgegner dieser vage Neoliberalismus ist, zu einer Bewegung, die sich doch deutlicher als antikapitalistische Bewegung formiert. Aber auch das darf man nicht überdrehen.
Also gerade in den Medien hier hieß es oftmals, die Friedensbewegung sei wieder auferstanden. Da denke ich doch eher so an die 80er Jahre, an große Friedensdemonstrationen.
Ich habe mich eigentlich nicht so sehr an Friedensdemonstrationen erinnert gefühlt, wobei ich das allerdings auch eher aus Deutschland kenne, wo die immer so langweilige Ostermärsche sind. Und die Demo in Florenz, die war einfach unglaublich, weil die total kraftvoll war und lebendig. Und ich denke, dass es letztlich gelungen ist, die Friedensbewegung in die Globalisierungsbewegung einzubringen. Und der alte Aspekt der Friedensbewegung, der immer so ein St. Florians-Prinzip hatte von ich will aber keine Raketen bei mir im Garten und ansonsten aber nicht über den Tellerrand geschaut hat, dass dieser Aspekt sich darin aufgelöst hat und der Blick auf den Gesamtzusammenhang, in dem dieser ganzen Kriegssachen stehen, schärfer geworden ist.
Das ist eine neue politische Qualität, die mit der alten Friedensbewegung nicht zu vereinbaren ist, die auch andere Positionen einnimmt. Vor allen Dingen deswegen, weil ich glaube, dass tatsächlich diese globalisierungskritische Bewegung bisher gekennzeichnet war, dass diese Vielfalt in der Einheit oder Einheit in der Vielfalt herstellbar war über so ein vages, diffuses Kritik an Neoliberalismus. Und das beginnt sich, glaube ich, doch zu vertiefen, sich auch nach links hin zu entwickeln. Das ist, glaube ich, ganz deutlich. Und insofern kann man nicht einfach davon reden, dass die Friedensbewegung wiedergekommen wäre. Das ist eine Bewegung von einer neuen politischen Qualität.
Von den Themen, die man eigentlich immer bei solchen Gipfeln hört, Themen der, ich sag mal, sogenannten Antiglobalisierungsbewegung, war aber wenig zu hören.
Ja, wobei die Themen, die auf den Workshops oder auf den Veranstaltungen angeboten wurden, waren eigentlich für viele gar nicht so wichtig. Und das ist ja auch eine Schwäche von dem ESF gewesen, dass es in vielen Punkten eher so ein Jahrmarkt der Möglichkeiten war und dass der eigentlich von manchen erwünschte Sprung seiner neuen Qualität von Ausstrahlung oder von auch, sagen wir mal, einer Machtentfaltung in Form von das konkrete Modelle und politische Strategien entworfen werden, gar nicht stattgefunden hat. Also es war letztlich war es schon ein sich selbst abfeiern der Bewegung, wenn man das jetzt mal zynisch betrachten will, wobei ich das auch wichtig finde, dass das gemacht wird. Aber ich denke, es haben sich jetzt keine neuen politischen Impulse in dem Kampf gegen die kapitalistische Globalisierung ergeben.
Da wurde ja, glaube ich, im Vorfeld so ein bisschen der Vorwurf laut, Attac versuchte, das Ganze zu dominieren. Gab es denn sowas überhaupt, dass Gruppen versucht haben, das ganze Treffen so für sich einzunehmen?
Ich sage es mal nochmal vorsichtig, und wieder auf Italien bezogen, es gab eine ganz deutliche Dominanz der linken kommunistischen Partei Italiens, also von Rifondazione Comunista, die aber auch einfach damit zu tun hatten, dass ein erheblicher Teil der Teilnehmer schließlich einfach von Rifondazione waren und die Partei selber hat, glaube ich, keinen bewussten Versuch unternommen, das zu dominieren, sie war einfach dominant. Ansonsten gab es in Deutschland im Vorbereitungsprozess Unstimmigkeiten, und auch bis hin zum Vorwurf von solchen Dominierungsversuchen jetzt innerhalb des Kreises des Deutschen Sozialforums, da habe ich aber als jemand, der das am Rand mitverfolgt hat, weniger das Gefühl gehabt, dass das bewusste Dominierungsversuche waren, als dass das organisatorische Unzulänglichkeiten waren. Also, so viel ich unterrichtet bin, hatte das schlicht und einfach was mit Überarbeitung, mit Missverständnissen und so weiter zu tun. Ich würde dann nicht so weit gehen, um zu sagen, dass da ein bewusster Versuch von Dominierung war im Vorbereitungsprozess hier in Deutschland.
Also wir waren uns vorher bewusst, dass es ein wichtiges Konfliktfeld ist, dieser ganzen Bewegung unter Sozialforen in Europa zwischen einer reformerischen Ausrichtung und dem Versuch, die Kraft der Bewegung in solche institutionalisierten Bahnen zu lenken. Im Rückblick finde ich, dass diese Diskussion über was da wer kooptieren könnte, letztlich relativ wenig beeinflusst haben, weil ich glaube, dass das Ganze so groß und so chaotisch war, dass es eigentlich niemand für sich ausnutzen konnte und dass der Schritt zur Institutionalisierung, der von vielen gefürchtet wird, auch diesmal wieder nicht gegangen worden ist. Insofern denke ich, war es richtig, dort weiter auch innerhalb des ESF präsent zu sein. Und wir haben hinterher so das Gefühl gehabt, es war ein Unentschieden auf hohem Niveau. Also es war ein tolles Spiel und es ging 8-8 aus, was die politischen Strömungen angeht.
Welche Bedeutung würdest du jetzt Florenz zuordnen? Welche Bedeutung hat es für die Bewegung?
Also für uns, die wir da waren, war es in allererster Linie mal ein großes Aufladen der Batterie, weil es war einfach toll, mit ganz vielen Menschen dort zu sein. Und du bist mit einem tollen Gefühl nach Hause gefahren und gesagt, so jetzt kannst du hier in dieser grauen, öden deutschen Wirklichkeit weitermachen. Dann denke ich mir, für Italien hat das bestimmt eine wichtige Funktion, weil die italienische linke Bewegung ist schon im Moment klar der Motor in Deutschland und hat zur Mobilisierung der Bewegung nochmal weiter beigetragen. Und was jetzt politisch längerfristige Auswirkungen angeht, würde ich sagen, ja, es war wie gesagt eher eine Stagnation auf hohem Niveau. Also ich habe keine Impulse gesehen, die jetzt eine neue Lösung bringen könnten für dieses alte Problem. Wie schaffst du es, wenn so die Bewegungshöhepunkte vorbei sind, das in eine längerfristig wirksame politische Bewegung umzuformen? Würde ich sagen, also da habe ich noch nichts Neues entdecken können.
Gab es denn nun konkrete Ergebnisse, wo man erwarten könnte, dass es ein gemeinsames europäisches Handeln gibt?
Ich glaube, dass das im Grunde fast von allen Strömungen, die da vertreten waren, auch wirklich angepeilt und angestrebt wird. Dass man jetzt tatsächlich auch Formen findet und auch einen kontinuierlichen Kontakt herstellt, der sowas wie ein gemeinsames politisches Handeln im europäischen Raum ermöglichen wird. Zunächst mal unter der Dringlichkeit des drohenden Irakkrieges, aber perspektivisch natürlich auch darüber hinaus. Das wird, denke ich, sicher passieren, wobei das natürlich mit Schwierigkeiten konfrontiert ist, die auch damit zu tun haben, dass sich diese Bewegung ihrerseits nochmal politischen Bewegung befindet. Ich glaube nicht, dass die Breite dieser Bewegung wirklich verengt wird, aber es wird natürlich in dem Maß, in dem die Bewegung sich politisch vertieft, wird es natürlich auch zu schärferen Auseinandersetzungen kommen und da muss sie sich, glaube ich, darauf vorbereiten, die dann auch aushalten zu können, sich nicht spalten zu lassen, auch in Bezug auf die politische Praxis, auch in Bezug auf die Sachen, die da immer Thema sein werden, also zwischen denjenigen, die beispielsweise auf einen prinzipiell gewaltfreien Protest zielen und auf eine politische Arbeit zielen, die im Kontakt sozusagen mit der herrschenden politischen Landschaft betrieben wird, und denjenigen, die da eher härtere Brüche setzen. Da wird es nach wie vor darauf ankommen, sich nicht spalten zu lassen.
Wir sind am Ende der heutigen halben Stunde ZIP-FM angelangt. ZIP-FM gibt's auch morgen wieder. Dann unter anderem mit einem Beitrag darüber, wie Bayerns Innenminister Beckstein dem Norden Nachhilfe geben will in der